Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Wir haben es gerade gemeldet. In mehr als 30 Städten der USA wurde heute gegen den neuen wissenschaftsfeindlichen Kurs in den USA demonstriert. Stand up for science. Wir schalten gleich nach Washington. Dann sind wir bei Uraufführungen in Düsseldorf und Bremen und fragen Reporter ohne Grenzen nach den Hintergründen des Todes der jungen ukrainischen Journalistin Viktoria Roschrina in russischer Haft. Und schließlich erinnern wir an den Schauspieler, Regisseur und Theaterintendanten Wolfgang Engel. Er ist mit 81 Jahren gestorben. Und so hat er seine Theaterarbeit verstanden.
Die Schaubühne als moralische Anstalt, und das finde ich schon okay. Damit meine ich nicht, dass wir Besserwisser sind, aber dass wir verdammt nochmal die Aufgabe haben, das, was vielleicht tabuisiert wird in der Gesellschaft durch die Politik, diese Tabus auf die Bühne zu bringen.
Unter dem Motto Stand Up for Science wurde heute in Washington und mehr als 30 anderen Städten der USA, aber auch in Europa, gegen den wissenschaftsfeindlichen Kurs der Trump-Regierung demonstriert. War das der erste nennenswerte, sichtbare Protest gegen Trump seit seinem Amtsantritt vor knapp 7 Wochen? Unsere USA-Korrespondentin Doris Simon hat die Demonstration heute in Washington verfolgt. Was für Menschen und wie viele waren da heute auf der Straße?
Vorneweg, es war nicht der erste Nennenswerte, aber was ist nennenswert? Es waren ein paar Tausend, die sich zusammengefunden haben, und es waren wirklich, fast alle Leute, mit denen ich gesprochen habe, waren auch Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Gebieten, denn es geht ja wirklich bei dem radikalen Zusammenkürzen, Streichen, oft auch chaotisch, um alle möglichen Bereiche der Forschung. Und ich habe einen Forscher gesprochen, einen Neurowissenschaftler, der sagte, es ist wirklich das Schlimmste in seiner langen Karriere. Er macht sich riesige Sorgen um die nächste Generation, aber auch um die Jetztzeit.
I've had a long career. But I'm really worried about the new scientists that are coming up.
Vor allem die neuen Wissenschaftler, die mit neuen Ideen kommen, die Hoffnung für die Zukunft sind, dass man ihnen die Mittel streicht und vielleicht sogar einige der Institute zur Forschung ganz abschafft. Das sei einfach unfassbar, sagte Mike. Das sei das Traumatischste, was er jemals erlebt habe in seiner Karriere. Es waren auch viele jüngere Wissenschaftler da, zwei Frauen, die Plakate gemalt hatten, verteidigen, nicht zusammenstreichen, und es muss ganz schön schlimm sein, wenn Nerds wütend werden. Jacqueline und Talia, die sagten, beide Immunologinnen der Johns Hopkins Universität, das sei ein so feindliches Klima, und erzählt mir auch, was sie erlebt haben. So viele Leute, die sie eben kennen, die respektieren, Fachleute, die wirklich gut sind, werden entlassen, sind entlassen. Es fehlen Daten auf einmal, die verwendet wurden in der Forschung, die von der Regierung kommen, die werden von Websites entfernt. Und sie haben beide das Gefühl, es geht in die völlig falsche Richtung, dass alle Fortschritte, die man in der Forschung gemacht hat, wieder zurückgedreht werden. Und dann habe ich auch einen jungen Mann getroffen, der nun kein Wissenschaftler war, aber der extra dorthin gegangen ist, weil er sagt, Wissenschaft ist wichtig. Das ist Nick, und dessen Familie ist nämlich von einem Waldbrand betroffen gewesen. Und er sagt, er macht sich natürlich Gedanken, Klimaforschung sei wichtig, aber auch da würde radikal gekürzt. Wie soll das werden?
Starke Stimmen, also von dem March of Science heute in Washington. Und ja, passgenau, kann man sagen, hat die Trump-Administration heute bekannt gegeben, dass sie der renommierten Columbia University $400 Millionen an Zuschüssen streicht. Wie ist dieser Eingriff oder auch Angriff auf die Columbia jetzt zu interpretieren?
Da haben wir ein Beispiel für die unterschiedlichen Kürzungsorgien, nenne ich es mal. Das eine ist dieses wahllose, chaotische Zusammenstreichen, wo man nachher zum Teil in den letzten Wochen auch gesehen hat, dass man wieder versuchen musste, die Leute einzustellen, weil sie eben in so dramatisch wichtigen Abteilungen sind. Ich meine, viele Abteilungen haben ja Auswirkungen, viele Bereiche haben Auswirkungen auf das Leben von Menschen und die Sicherheit von Menschen. Der zweite Bereich, die Columbia-Universität, da geht es um Angst machen, da geht es auch um ein ganz deutliches politisches Zeichen, weil Columbia eben in New York basiert und eher linksliberal. Der wird vorgeworfen, die Direktion habe nicht genug gegen antisemitische Proteste im Zusammenhang mit Gaza getan. Und da wird der Geldhahn abgedreht. Und es kann sein, dass die 400 Millionen erst der Anfang sind. Natürlich haben die Bereiche, um die es geht, die Forschung, nichts zu tun mit den Protesten. Und ohnehin, Proteste sind ja ein Recht durch die Verfassung garantiert. Es ist das Zeichen, verhaltet euch wohl, ansonsten wird es schlecht ausgehen für euch. Und das ist halt auch Teil einer großen Kampagne, die in diesem Fall die Wissenschaft trifft, die aber sich viel weiter an die Menschen richtet. Diese Woche hat Donald Trump ja auch gesagt, wer protestiert, läuft Gefahr, eben festgenommen zu werden. Das ist alles sehr unamerikanisch, denn Demonstrationen, seinen Protest friedlich zum Ausdruck zu bringen, das ist, wie gesagt, durch die Verfassung garantiert.
Also Universitätsprofessoren wollen ihre Institutionen schützen. Sie fürchten, dass ihnen Fördermittel gestrichen werden, dass Wissenschaftler entlassen werden, dass wichtige Forschungsbereiche.
Das passiert ja schon.
Ja, genau. Deshalb gab es aber auch ja das, was als das große Schweigen beschrieben wurde, weil eben eine große Angst herrscht. Möglicherweise ist das jetzt gebrochen, dieses Schweigen. Ein Unipräsident kommentierte das in der New York Times mit den Worten, das ist der größte Druck auf das intellektuelle Leben seit der McCarthy-Ära. Was will Trump mit dieser Form der Zerstörung erreichen?
Es sind Bereiche, die ihn nicht interessieren. Es sind Bereiche, wo er kein Verständnis für hat. Das geht dann in den Details. Es ist ja nicht alles nur Trump. Geht es zum Beispiel, wenn es um den Gesundheitsbereich geht, dass jetzt Gelder ausgegeben werden für eine Forschung zu Impfen und Autismus, wo seit langem von Experten herausgefunden worden ist, dass es diesen Zusammenhang so nicht gibt. Da werden also andere Schwerpunkte gesetzt zum einen. Aber es geht natürlich insgesamt gegen eine wissenschafts- und kulturfeindliche Ausrichtung. Es ist eine wissenschafts- und kulturfeindliche Ausrichtung. Auch immer, weil dahinter der Gedanke steht, da kann Kritik geübt werden, die Kulturbereiche sind linksliberal. Und was immer auch noch mitschwingt, das ist das Verhalten während Covid. Viele Menschen haben es nicht gemocht, dass ihnen gesagt wurde, was sie tun sollten. Und dafür werden jetzt auch die Wissenschaftler verantwortlich gemacht.
Es ist ja schon die Rede von einem möglichen Exodus der Wissenschaft. Könnte das tatsächlich passieren, dass es zu einem neuen Brain Drain kommt, dass die besten WissenschaftlerInnen die USA verlassen?
Es haben nicht alle, aber einige haben mir das gesagt, dass das natürlich irgendwann eine Option ist. Denn nicht jeder möchte in der Wirtschaft arbeiten, auch wenn dort für viele Wissenschaftler viel mehr Geld zu verdienen ist. Das ist ja auch das, was mir eine junge Wissenschaftlerin sagte. Wir arbeiten, und auch der ältere Wissenschaftler, wir haben unser ganzes Leben lang in weniger gut bezahlten Jobs gearbeitet, in öffentlichen Strukturen oder an Universitäten, weil wir eben für die Forschung leben und Ergebnisse herausfinden müssen, wie der Neurowissenschaftler, der eben Alkoholismusforschung macht und versucht, da eben neue Behandlungsmethoden herauszufinden. Und diese Leute müssen ja irgendwo, vor allem wenn sie jünger sind, sehen, wo sie ihr Auskommen haben. Und deswegen ist das Ausland als letzter Ausweg für manche durchaus eine Option.
Nach dem heutigen March for Science, Doris Simon live aus Washington. Vielen Dank dafür. Liv Strömquists Astrologie, das ist eine satirische Graphic Novel der schwedischen Künstlerin, Feministin, Politikwissenschaftlerin und Radiomoderatorin Liv Strömquist. In ihrem pointenreichen Buch geht sie der Frage nach, warum sich Menschen rund 300 Jahre nach der Aufklärung noch immer mit Astrologie beschäftigen. Ja, warum die Astrologie sogar gerade einen Aufschwung erlebt. Der Regisseur Philipp Rosendahl hat das Buch jetzt für die Bühne adaptiert, angekündigt ist eine ironische Show mit Live-Musik im Düsseldorfer Schauspielhaus und das am Vorabend des Internationalen Frauentags. Für Fazit kommt die Theaterkritikerin Elisabeth Luft aus der Uraufführung. Hallo, guten Abend.
Guten Abend.
Liv Strömquist gilt als eine der einflussreichsten feministischen Comiczeichnerinnen unserer Zeit. Mal zu dem Buch. Was macht Ihre Graphic Novel so unverwechselbar?
Ja, also einerseits würde ich sagen, ist das ihr Zeichenstil. Das sind ganz zum Teil einfache, oft karikaturistische Zeichnungen in so gedeckten Farben mit vielen Kontrasten. Sie wechselt immer wieder zwischen Schwarz-Weiß und dann wieder viel Farbe. Oft baut sie auch Fotos und historisches Bildmaterial ein. und variiert, wie man das auch oft von Comics kennt, Schriftgrößen, auch Schriftstile, um bestimmte Inhalte zu betonen. Und andererseits sind ihre Comics auch dafür bekannt, dass sie sich um Geschlechterverhältnisse und Beziehungen drehen, um das Patriarchat, oft um übersehene Frauen oder um den Kapitalismus. Und dass sie dabei ja voller politischer und vor allem popkultureller Referenzen stecken, die dann kombiniert werden mit Erkenntnissen zum Beispiel aus der Soziologie, aus der Psychologie oder Philosophie. Und dadurch, dass das Ganze dann meistens noch ziemlich witzig und sarkastisch, manch einer würde sagen ironisch, ich würde sagen sarkastisch ist, sind diese Werke trotz der Themen, die es oft in sich haben, eigentlich immer ziemlich unterhaltsam.
2023 hat sie das veröffentlicht, Liv Strömquists Astrologie. Das erinnert ja irgendwie an Horoskope in Illustrierten, ist auch ganz ähnlich, aber eben satirisch auf die Spitze getrieben. Und sie setzt da auf Persönlichkeiten wie Beyoncé und Freud, auf Taylor Swift und Adorno. Das ist wohl die Spannbreite von Leuten, die hier auf ihr Sternzeichen hin befragt werden. Wie müssen wir uns das vorstellen jetzt auf der Bühne?
Ja, also aufgeteilt ist das in zwei Teile der Comic. Im ersten Teil geht es um die Astrologie selbst. Das ist dann auch wirklich wie so ein ausführliches Horoskop. Jedem Sternzeichen sind mehrere Seiten gewidmet, auf denen ja dann die sozusagen typischen Eigenschaften beschrieben werden. Zum Beispiel, warum Schützen wirklich immer nervig sind. Und Liv Strömquist, die nutzt das dann für Satire, zum Beispiel über Boris Johnson als Zwilling oder Melania Trump als typischem Stier. Hier mal ein kurzer Ausschnitt.
Du darfst nicht unwillig werden, den Mut nicht sinken lassen. And you can't get out of it.
Dieser extrem typische Stierleitspruch zeigt sich in allem, was Stiere so machen. Schauen wir uns beispielsweise die absolut krasseste Stoikerin unserer Zeit an. Melania Trump.
Ja, und im zweiten Teil des Comics, da analysiert und kritisiert sie dieses System der Astrologie dann und erklärt die Faszination, die aktuell vor allem auch online für eben Astrologie herrscht, als eine Reaktion auf die zunehmende Komplexität unserer Welt. Wir haben es ja unter anderem auch eben im Gespräch vorher schon gehört hier in der Sendung. Wir suchen auch Orientierung und Halt in diesen politisch auch schwierigen und anstrengenden Zeiten und beschäftigen uns in dem Fall am liebsten mit uns selbst, versuchen alles zu erklären und in Kategorien einzuteilen. Und das hat Philipp Rosendahl jetzt auf die Bühne gebracht.
Wie macht er das? Was gibt's zu sehen? Angekündigt war es ja eben als ironische Show mit Live-Musik.
Genau, das ist eine Arena, die ist aufgebaut, in der Mitte ein großer Platz, im Hintergrund wie so ein Halbkreis, eine hohe Fassade in weiß-lila mit so hohen, runden Ein- und Ausgängen, durch den die SpielerInnen auch immer wieder auf- und abtreten auf die Bühne. Und dann wird eben ein Sternzeichen nach dem anderen vorgestellt, genauso wie im Comic selbst. Dabei hat sich das Team, ich würde sagen, vollständig an den Text gehalten, mischt allerdings diese Analyse, die bei Liv Strömquist erst im zweiten Teil kommt, schon vorher immer wieder unter. Was mich extrem beeindruckt hat, ist die Opulenz der Kostüme und der ganzen Ausstattung. Du hast es eben schon gesagt, erst taucht Beyoncé auf, dann sehr beeindruckend Adorno als so eine riesige Puppe. Eine laufende Teekanne ist auch mit dabei, riesige dampfende Brunnen und eine Pringles-Dose als Urne. Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Und das ganze gesamte wirklich Register der Popmusik der letzten Jahrzehnte wird auch gezogen, also mit Live-Musik und Gesang bis zum Schluss.
Also das klingt so, als würde das wirklich funktionieren, eine Graphic Novel ins Theater zu hieven?
Jein. Ich habe gedacht, diesen Graphic Novel in wirklich voller Länge auf die Bühne zu bringen, das ist schon mutig, eben weil so eine übergeordnete, fortlaufende Story vollständig fehlt und das Ganze dadurch auch echt Längen hat. Den Graphic Novel selbst habe ich auch eher so als so ein Nachschlagewerk empfunden, das man nicht in einem Fort durchliest. Deshalb tun eben diese zwischendurch eingebauten Analysen hier dem Abend sehr, sehr gut und verbinden die Szenen irgendwie dann doch miteinander. Das macht den Stoff viel attraktiver und auch ja spannender für die Bühne, wie so eine richtig gute Nightshow. Also im Endeffekt, ja, es funktioniert. Auch die SpielerInnen haben wahnsinnig viel Spaß und Energie und ironischerweise fühlt sich ja die Realität jetzt nach diesem Abend trotz der Kritik an Horoskopen viel leichter an.
Elisabeth Luft über Liv Strömquists Astrologie, die Uraufführung am Düsseldorfer Schauspielhaus. Danke, schönen Abend noch. Ukrainische Journalistinnen und Journalisten in russischer Haft sind keine Einzelfälle, aber man hört nur sehr wenig über sie. Die Organisation Reporter ohne Grenzen ist gemeinsam mit ukrainischen Medien dem Fall der erst 27-jährigen Journalistin Viktoria Roschina nachgegangen. Monatelang wurde sie in russischer Gefangenschaft gehalten und am Ende, wie es aussieht, zu Tode gefoltert. Die FAZ hat heute ausführlich darüber berichtet und wir fragen nach bei Birger Schütz. Er ist Ukraine-Referent von Reporter ohne Grenzen. Guten Abend, Herr Schütz.
Guten Abend, Frau Bürger.
Was für eine Journalistin war Viktoria Roschina?
Viktoria Roschina war vor allen Dingen eine sehr junge Journalistin. Im Moment, in dem sie verschwunden ist, war sie 26 Jahre alt. Kollegen beschreiben sie als eine leidenschaftliche und unerschrockene Journalistin, die von Anfang an auch immer wieder gezielt in gefährliche Gebiete gefahren ist, in die russisch besetzten Landesteile der Ukraine. Das hat sie auch direkt nach dem Angriff gemacht, also im März 2022, einen Monat nach dem Beginn der Vollinvasion, was sehr gefährlich war zu diesem Zeitpunkt. In dieser Frühphase der Eskalation des Konflikts sind auch die meisten Journalisten umgekommen in der Ukraine. Sie wurde damals dann auch tatsächlich bei Reportagen im Auto beschossen. Sie war auch für 10 Tage in russischer Gefangenschaft, damals schon einmal. Ist aber danach immer wieder gezielt in diese Gebiete gefahren.
Für welche Medien hat sie gearbeitet und was waren so ihre wichtigsten Themen?
Also sie war eine freie Journalistin. Sie hat für renommierte ukrainische Medien gearbeitet, unter anderem Ukrainska Pravda, eine sehr bekannte Online-Zeitung, den Sender Romatske. Sie hat aber auch zum Beispiel für den ukrainischen Dienst von Radio Liberty gearbeitet, was ja ein sehr renommiertes Medium im Osten Europas ist. Und ihre Themen waren tatsächlich jetzt seit dem Krieg vor allen Dingen die Menschenrechtsverletzungen und die Lage in den besetzten Gebieten. Unter anderem hat sie Reportagen gemacht, in denen sie untersucht hat, wie es um die Zivilbevölkerung steht in den besetzten Gebieten, weil die aus den besetzten Gebieten fährt man sehr wenig. Und hat sich auch interessiert journalistisch für was in den russischen Gefängnissen in den besetzten Gebieten vorgeht.
Man wusste, dass sie in Gefangenschaft genommen wurde, in verschiedene Gefängnisse kam und auch, dass sie eben im letzten September gestorben ist. Aber diese neuen Recherchen jetzt, was haben die für Details ans Licht gebracht, wie sie zu Tode gekommen sein muss?
Genau, wie Sie sagten, wussten wir bisher, dass sie zu Tode gekommen ist. Da gab es eine Meldung an den Vater. Und darüber hinaus wusste man eigentlich relativ wenig und auch davor wusste man eigentlich 8 Monate lang überhaupt nicht, wo sie war. Und die Untersuchung, die wir jetzt mit mehreren ukrainischen Medien gemacht haben, die hat nochmal gezeigt, was tatsächlich mit ihr passiert ist. Und danach war sie zum Schluss in einem Lager in Taganrog, in einem Gefängnis vielmehr. Und dort kam sie schon an mit, wie Mithäftlinge beschreiben, mit Spuren von Folter. Also konkret, sie wurde geschlagen und augenscheinlich auch mit Elektroschocks gefoltert. Es gibt Meldungen, dass sie erzählt haben soll, dass sie davon auch irgendwie ganz blau geworden ist von den vielen Schocks. Und diese Augenzeugen berichten auch, dass Viktoria Roschina eigentlich auch nicht so richtig wusste, was da überhaupt mit ihr passiert und immer wieder mit der Gefängnisleitung sprechen wollte. Das aber nicht zustande gekommen ist, weil es gab ja auch nicht wirklich Anklage oder einen Vorwurf. Und das hat sie wohl so mitgenommen, dass sie dann auch aufgehört hat zu essen. Und daraus haben sich dann gravierende gesundheitliche Probleme entwickelt. Also sprich, sie ist sehr, sehr abgemagert, sehr geschwächt. Das ging so weit, dass sie dann Fieber hatte, dass die Menstruation ausgeblieben ist. Es gibt die Aussage von einem Mithäftling, der davon spricht, dass sie wohl nur noch um die 30 Kilo gewogen haben soll, auch nicht mehr selber aufstehen konnte und dass das Gefängnispersonal da keine adäquate Hilfe geleistet hat. Und interessanterweise scheint es sogar so zu sein, dass die Gefängnisleitung auch gegenüber russischen Behörden eigentlich nicht zeigen wollte, dass diese Journalisten dort in Haft ist. Es gab nämlich Besuch der russischen Menschenrechtskommissarin in diesem berüchtigten Gefängnis in Taganrog. Und währenddessen soll Viktoria Roschina in einem extra Raum versteckt worden sein.
Ja. Ist dann dem Vater die Leiche seiner Tochter ausgeliefert worden?
Nee, das ist genau das andere Problem. Diese Todesnachricht, die er bekommen hat, die ist sehr kryptisch, sehr kurz. Da steht auch nur wirklich drin, dass sie tot ist. Und es wird zugesichert, dass die Leiche zugestellt wird. Das ist aber bis heute nicht passiert.
Was müsste denn passieren, damit man tatsächlich von russischem Kriegsverbrechen sprechen könnte?
In diesem Fall sehr schwierig, aber russische Kriegsverbrechen notieren wir eigentlich die ganze Zeit. Also es werden gezielt Journalisten beschossen, was ja, wenn es ein gezielter Beschuss ist, ein deutsches Kriegsverbrechen ist, weil ja eigentlich nur gegen Kombattanten sowas angewandt werden darf. Es werden die ganze Zeit ukrainische Sendeanlagen zerschossen. Wir haben 47 verletzte Journalisten. Wir verzeichnen die ganze Zeit russische Kriegsverbrechen gegen Journalisten in der Ukraine. Wir haben 47 verletzte Journalisten bisher. Wir haben 13 Journalisten, die getötet wurden, der letzte im August des vergangenen Jahres. Die werden zum Teil gezielt beschossen. Und gezielter Beschuss von Zivilisten ist einfach ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Wir wissen, dass Russland Hotels angreift, von denen bekannt ist, dass dort Journalisten absteigen. Wir haben gegenwärtig eine verschwundene Journalistin, von der keiner weiß, wo sie ist. Also man könnte diese Liste jetzt weiterführen.
Ja, und es sind ja schon seit 2014 wohl auch viele, die auf der Krim waren.
Ja, auf der Krim ist die Lage einfach seit 2014 wirklich schlimm. Man kann eigentlich davon sprechen, dass da der unabhängige Journalismus mit der russischen Annexion vorbei war. Es gab auf der Krim um die 3000 Medien, bevor Russland dort angegliedert hat. Heute arbeiten von diesen 3000 ukrainischen Medien noch ungefähr 200. Da ist auch kein unabhängiges krimtatarisches Medium mehr dabei. Wir haben 19 ukrainische Journalisten in Russland im Gefängnis. Das ist die Hälfte der überhaupt inhaftierten Journalisten in Russland. Und davon stammen halt tatsächlich die meisten von der Krim, sind nämlich einfach krimtatarische Journalisten.
Ich komme noch mal darauf zurück, auf das Stichwort Kriegsverbrechen. Wenn Sie das als Kriegsverbrechen bezeichnen, was mit Viktoria Roschina passiert ist, was folgt dann daraus?
Erstmal geht es darum, wirklich hier solche Verbrechen, von denen Russland ja nicht will, dass wir die hier besonders mitbekommen, dass wir die erstmal als solche benennen und für eine Zeit nach dem Krieg eventuell alles vorbereiten, dass dann Russland auch vor Gerichte gestellt werden kann für solche Sachen. Wir haben da auch als Reporter ohne Grenzen schon mehrmals Klage eingereicht bei internationalen Institutionen. Das ist so ein bisschen das Ziel.
Birger Schütz, Ukraine-Referent der Organisation Reporter ohne Grenzen, über die russische Strategie, ukrainische Journalistinnen und Journalisten auszuschalten. Drastisches Beispiel ist die zu Tode gefolterte Journalistin Viktoria Roschina. Herr Schütz, ich danke Ihnen fürs Gespräch.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die ungleiche Bezahlung von Frauen und Männern nimmt zwar ab, nicht aber bei Kulturschaffenden. Nach Angaben des Deutschen Kulturrats ist die Lohnlücke bei selbstständigen Künstlerinnen und Künstlern um 2-4% gestiegen. Laut den Daten der Künstlersozialkasse, die freiberuflich Kunstschaffende versichert, wuchs der Gender Pay Gap etwa in der Berufsgruppe Musik von 22-26%. Insgesamt ist der sogenannte Gender Pay Gap im vergangenen Jahr von 18-16% gesunken. Der Kulturrat veröffentlichte die Zahlen anlässlich des heutigen Equal Pay Day, der auf die geschlechtsspezifische Lohnlücke aufmerksam macht. Die Diskussion um die bayerische Staatsgemäldesammlung und NS-Raubkunst verunsichert die jüdische Gemeinde. Das Vertrauen in die Glaubwürdigkeit von Politik und Museen in Sachen Restitution ist erschüttert. Das schreibt die Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Knobloch in der Süddeutschen Zeitung. Allein der Verdacht, dass Nachkommen von früheren Eigentümern von Raubkunst hingehalten werden, sei unerträglich. Bekenntnisse zur historischen Verantwortung habe es lange genug gegeben. Nachfahren von jüdischen Kunstbesitzern und deren Anwälte hatten die bayerische Staatsregierung zuletzt scharf kritisiert. Sie verlangen, dass der Freistaat bei der Provenienzforschung transparenter und schneller arbeiten müsse. Der britische Musiker Brian James, Gründer der Punkband The Damned, ist tot. Das berichten britische Medien unter Berufung auf seine Plattenfirma. Demnach starb der Gitarrist und Songwriter im Alter von 70 Jahren. The Damned gelten als Pioniere des Punk. Ihr Debütalbum, die Single New Rose, erschien 1977 und gilt als erstes Studioalbum in voller Länge einer britischen Punkband. James hatte die Songs fast im Alleingang geschrieben. Später verließ er die Band und arbeitete laut britischem Guardian auch mit Iggy Pop und Musikern von The Police und Guns N' Roses zusammen. Für eine Reunion-Tour spielte Brian James mit den Originalmitgliedern von The Damned zuletzt 2022 wieder zusammen. Der Karnak-Tempel bei Luxor ist eine der bedeutendsten historischen Komplexe Ägyptens. Jetzt ist dort eine Schmucksammlung aus der frühen 26. Dynastie bei Ausgrabungsarbeiten entdeckt worden. Der Leiter der ägyptischen Altertumsbehörde, Khaled, stufte den Fund als sehr wichtige Entdeckung ein. Sie ermögliche ein besseres Verständnis der historischen Entwicklung des Karnak-Tempels während des ersten Jahrtausends vor Christus. Zum Fund gehören unter anderem Goldringe und Amulette in Form altägyptischer Gottheiten und Tiere. Die Schmuckstücke waren in einem Gefäß versteckt und so unversehrt gefunden worden. Sobald die Artefakte dokumentiert und restauriert sind, sollen sie im Luxor-Museum ausgestellt werden. Die Karnak-Anlage mit rund 20 Tempeln und Kapellen gibt Einblicke in die religiösen Praktiken der alten Ägypter. Sie gehört seit 1979 zur Weltkulturerbeliste der UNESCO.
Die finnische Tänzerin und Choreografin Milla Koistinen lebt in Berlin, wo sie neben Helsinki auch ihre Ausbildung gemacht hat. Seit vielen Jahren arbeitet sie als freie Künstlerin mit großem Erfolg. Zum ersten Mal wurde sie jetzt von der Tanzsparte am Theater Bremen eingeladen, um mit der dort ansässigen Kompanie eine neue Arbeit zu kreieren. Der Titel Dawn, also Dämmerung. Und die Kompanie, die heißt Unusual Symptoms, hat zusammen mit Milla Koistinen sich jetzt also beschäftigt. In der Ankündigung heißt das mit Hoffnung als kollektiver Praxis. Die Tanzkritikerin Elisabeth Nehring hat die heutige Premiere miterlebt. Worauf bezieht sich denn diese kollektive Praxis? Also auf das Tanzensemble, das da zusammen etwas kreiert und erlebt, oder auch auf die Einbeziehung des Publikums? Das macht Milla Koistinen ja gerne.
Ja, hier bleibt es bei der kollektiven Praxis der Tänzerinnen und Tänzer selbst. Sie kommen nur zweimal kurz von der Bühne in den Zuschauerraum, ganz langsam und gemessen stellen sie sich so auf die Seitentreppen, holen kleine Lautsprecher, über die dann auch der Sound kommt. Aber ansonsten spielt sich das Ganze eher im Bühnenraum ab. Und diese kollektive Praxis, das Stück ist ja auch gemeinsam entstanden als eine Gemeinschaftsproduktion, die spiegelt sich vor allen Dingen in einem sehr freundlichen und achtsamen Umgang der Tänzerinnen und Tänzer miteinander, nicht im Sinne einer gespielten oder performten Freundlichkeit, sondern eher im Sinne eines aufeinander Achtgebens, aufeinander Lauschens, einander Beobachtens, miteinander Seins, sich gegenseitig Impulse, Bewegungsimpulse geben und aufnehmen, sich spüren. Das sind so die Qualitäten, die hier stark ausagiert werden und die ich jetzt mal als kollektive Praxis auch im Sinne der Hoffnung deuten würde.
Also ist das die Suche nach Gemeinschaft?
Ja, es ist nicht nur die Suche nach Gemeinschaft, sondern eine Gemeinschaft, die da zelebriert wird, auf jeden Fall.
Und in was für einer Bewegungssprache macht das diese Choreografin Milla Koistinen?
Sie entwickelt hier eine sehr meditative, sehr detailreiche und zugleich geerdete Bewegungssprache, die viel mit Langsamkeit und gleichzeitig wiederum auch impulsiven Kontrasten arbeitet. Also die Tänzerinnen zum Beispiel, die kommen am Anfang so auf die Bühne und gehen durch die Dunkelheit beziehungsweise die Dämmerung, ja auch Dawn, stellen sie so in diesen ersten Szenen die Füße leicht nach innen. Und dadurch entsteht ein Eindruck von Unsicherheit, fast Tapsigkeit. Aber das bemerkt man eigentlich nur, wenn man sich wiederum als Zuschauer auch sehr konzentriert und darauf einlässt. Und im Verlauf dieser einen Stunde, die das Stück dauert, sind es dann vor allen Dingen als so Grundmuster der Bewegung aus dem Bereich der körperlichen, handwerklichen Arbeit, die wiederum dann so übergehen in tänzerische Sequenzen und wieder enden in stille Langsamkeit oder minimale Bewegung oder eben das Gehen. Und als diese Grundbewegung aus der Arbeit sehen wir so etwas wie Schaufeln, ja, oder Bewegung des Hackens, des Ziehens, als wenn die an Tauen ziehen oder etwas aus dem Boden ziehen, etwas über die Schulter werfen, etwas stemmen. Es wird ganz viel mit dem Oberkörper, mit den Armen, den Schultern gearbeitet. Und dann gibt es eben immer wieder diese Schwarmbewegung auf der Bühne, in denen die Tänzer dann so im ungeordneten Uhrzeigersinn laufen und eben in diese Arbeitsbewegung ausbrechen.
Was für eine Musik hört man da zu?
Das ist so ein atmosphärisches Wabern, würde ich sagen, was dynamisch so
elektronisch
ganz gut treibt. Ja, absolut, genau.
In früheren Arbeiten hat Milla Kostinen ja auch gern mit Licht gespielt, mit Stoffen. Wie ist das diesmal?
Hier gibt es diesmal keine auffälligen Objekte wie in anderen Stücken, wo ja manchmal so große Seidenstoffe zu aufblasbaren Objekten gemacht wurden. Und dennoch spielt hier das Licht eine besondere Rolle, denn in der ganzen mindestens ersten Hälfte wird die Bühne nicht von vorne oder von oben beleuchtet, wie sonst üblich, sondern nur durch eine große, ich sag mal, schräg gestellte Leinwand, die fast die ganze Hinterwand einnimmt und die wie von innen beleuchtet so weiß schimmert. Und dadurch können wir aber nur schwer die Details der Tänzerinnen und Tänzer erkennen. Es ist eher so, dass wir die Körper als Schemen erkennen, mal auch ein Gesicht oder eine Mimik erahnen, aber eben nicht alles ausgeleuchtet wird. Im Grunde muss man sich das ein bisschen vorstellen, als wenn wir Menschen gegen die Morgendämmerung sehen, nur nicht eben in rosa oder orange oder grau, sondern in weiß. Und dann verändert sich die Lichtsituation, es wird heller, wir sehen mehr, dann auch wieder dunkler. Also durch die Lichtregie gibt es auch eine gewisse Bewegung, eine Welle an Energie, würde ich sagen.
Für mich klingt das so, als würde man aus diesem Abend ja irgendwie beruhigt rauskommen in diesen aufgeregten Zeiten.
Ja, guter Punkt. Also ich nehme mal so als Kerngefühl, nicht unbedingt als Kernmessage mit, dass es hier auf jeden Fall um eine Form des Miteinanders geht, um eine Vision des Gemeinschaftlichen, des gemeinsam sich eins Schwingens, auch gemeinsam präsent sein. Und das macht das Ensemble Unusual Symptoms wirklich hervorragend, verkörpern die das. Das haben sie ja auch wirklich in den letzten Jahren so auch als eigene Qualität praktiziert. Und man muss auch sagen, dass die Proben zu diesem Stück ja gerade in die Zeit des Abschieds vom Intendanten Michael Bürgerding fielen, der überraschend verstorben ist. Und ich meinte auch diese Trauer teilweise zu spüren. Und trotzdem hat mir heute ein bisschen etwas gefehlt. Und das ist, würde ich mal sagen, so eine gewisse Spannung, eine Friktion, die eben, wenn man über Gesellschaft oder Gemeinschaft arbeitet, natürlich auch ausmacht. Die Reibung aneinander, die Auseinandersetzung miteinander. Es hat eine Szene gegeben, in der eine Tänzerin alleine sich bewegt und alle anderen nur da sitzen und sie beobachten. Und das war so ein Moment, der spannend war, weil es vage blieb. Wie schauen die anderen jetzt diese Tänzerin an? Sind die neutral, skeptisch, sind die neugierig, sind es abwertende Blicke? Mhm. Und aus meiner Sicht war für mich das die interessanteste Szene, eben weil ich nicht wusste, was entsteht jetzt aus dieser Situation. Und dann ist es am Ende doch wieder in dieses behutsame Gemeinschaftlichkeitsmodus-Ding gemündet, der mich persönlich immer ein bisschen misstrauisch macht. Qua meiner Natur vielleicht. Also ich würde mal sagen, das war für mich ein Abend, an dem das Ensemble sehr überzeugt hat und die Choreografie etwas offen lässt.
Elisabeth Nering über Dawn, die neue Tanzproduktion der finnischen Choreografin Milla Kostinen mit der Kompanie Unusual Symptoms am Theater Bremen. Vielen Dank, schönen Abend noch.
Dankeschön.
Wie reden wir? Wie streiten wir? Wird der Gegner im Streit zum Feind? Was darf gesagt werden und was nicht? Und wer bestimmt, was von wem gesagt werden kann? Das sind die Themen, mit denen sich Meron Mendel, Pädagoge und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank und die Politologin Sabah Nur Cema immer wieder öffentlich beschäftigen. Jetzt lädt das Paar zum zweiten Mal ins Haus der Berliner Festspiele. Letzten Sommer hatten sie hier schon mal 3 Tage Diskurs und Streit zu Deutschland, Israel und Palästina organisiert. In diesen Tagen fragen sie nach der Zukunft der Debattenkultur, nicht nur in Deutschland. Mein Kollege Gerd Brendel hat mit debattiert und zugehört.
Über die Zukunft der Debattenkultur reden, das heißt an diesen Tagen im Haus der Berliner Festspiele erst einmal über die Vergangenheit und die Gegenwart reden, hierzulande und anderswo, zum Beispiel in den USA. Das Ende der Demokratie? Fragezeichen. Im Haus der Berliner Festspiele gestern Abend zur Eröffnung der Thementage über die Zukunft der Debattenkultur antwortete der Journalist Jeffrey Goldberg mit einem Bild aus der Medizin.
Was wir erleben, ist kein Todesstoß, aber ein Herzinfarkt.
Der Herausgeber des Monatsmagazins The Atlantic, eines der wichtigsten Stimmen der US-amerikanischen Debattenkultur, nennt 3 Symptome aus der letzten Woche.
Lassen Sie mich drei Entscheidungen der Trump-Regierung der letzten Tage aufzählen, die die demokratischen Normen untergraben. Trumps Übernahme des Kennedy Center for Performing Arts, unser Kulturflaggschiff. Das ist der Versuch eines Präsidenten, die Kultur zu übernehmen und ohne Beispiel in der amerikanischen Geschichte. Dann die Kündigungen von Staatsanwälten, die gegen Trump und wegen des Sturms auf das Kapitol ermitteln, und dann die Aussetzung aller Abwehrmaßnahmen gegen russische Cyberoperationen.
Handfeste Realpolitik geht einher mit Symbolpolitik. Die Nachricht ist klar. Es geht darum, den Diskursraum zu beherrschen. Ist das Ende der Demokratie? Nein, so Goldberg. Aber Folgen für Demokratien weltweit hat Trumps Regierung schon jetzt. Dazu zählt auch das jüngste Gerücht aus dem Oval Office, das Goldberg für glaubwürdig hält.
In dieser Woche gibt es das Gerücht aus dem Oval Office, dass Trump beschlossen hat, aus der NATO auszutreten. Ich wünschte, es wäre nicht wahr, aber es kann passieren.
Mein Atem stockt bei dem Versuch zu erklären, was gerade geschieht.
Die Schriftstellerin und Journalistin Alice Hasters sprach mit ihrer Reaktion vielen im Saal aus dem Herzen. Aber wie herauskommen aus der Schockstarre?
Mich beschäftigt also, wie ich effektiv sprechen soll.
Effektives Sprechen und Streiten. Das versuchten heute Nachmittag vier Kleingruppen im Festspielhaus. Nur weil ich die Lösungsvorschläge rechter Parteien ablehne, heißt das ja nicht, dass über Klima und Gerechtigkeit, Israel und Antisemitismus, Islam und Migration, Gender und Feminismus nicht gestritten werden muss. Vier brennende Themenkomplexe, vier Stuhlkreise mit Experten und Expertinnen. Warum hat Israel-Kritik in Deutschland einen anderen Stellenwert als zum Beispiel USA-Kritik? Gerade wenn sie von Deutschen mit Nazi-Großeltern-Hintergrund geäußert wird. Und warum werden unter Menschen mit Migrationshintergrund oft vor allem Muslime verstanden? Die Islamwissenschaftlerin und Soziologin Yasmin El-Menouar sieht darin ein grundlegendes Problem.
Ja, wenn es um die Menschenrechtssituation in manchen muslimisch geprägten Ländern geht oder um Attentate, die in anderen Teilen der Welt passieren, wird gleich so die Brücke geschlagen zu unserer Gesellschaft hier. Und es führt zu Generalverdacht.
Und zwar von den Muslimen hierzulande. Trotzdem, kann ich denn als Einheimischer gar nichts von den anderen erwarten?
Also ich finde auch die Frage, was können wir von Muslimen erwarten, ein bisschen schräg. Also es geht ja darum, was können wir von uns als Gesellschaft erwarten und wie kann es zu einem gelingenden Zusammenleben kommen?
Integration, da waren sich in der Kleingruppe zum Thema heute alle einig, ist keine einseitige Bringschuld, sondern ein Prozess, an dem alle beteiligt sind. Nicht nur die, die neu ankommen, verändern sich, auch die, die schon länger hier sind. In der Streitkultur geht es um Argumente. Aber es geht auch um diejenigen, die die Argumente vertreten.
Antisemitisch, rassistisch, homophob und so weiter. Und immer werden erstmal die Betroffenen gefragt, also die Minderheitsgruppen. Ist es das so oder nicht? Natürlich mischen sich Minderheiten in der Debatte ein, aber die haben sozusagen das erste Wort, aber nicht das letzte Wort.
Es sei denn, sie haben Argumente. Allein das Gefühl, verletzt, beleidigt zu werden, bringt eine Debatte nicht weiter, denn jeder und jede fühlt anders. Und Meron, jüdischer Deutscher, verheiratet mit einer Muslima, deren Familie aus Pakistan stammt, weiß, wie es sich anfühlt, Minderheit zu sein.
Nehmen wir die Antisemitismusdebatte. Dann melden sich Vertreter der jüdischen Gemeinde sehr oft zu Wort und sagen, ja, was auf der Berlinale passiert, das ist Antisemitismus. Nein, die Kritik an Israel ist keineswegs antisemitisch. Auch wenn Menschen im Publikum sitzen, die jüdisch sind und fühlen sich dabei verletzt.
Darüber wird morgen am Samstag gestritten im Haus der Berliner Festspiele. Wer hat das letzte Wort? Meron Mendel zitiert den Philosophen Jürgen Habermas. Der spricht vom zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Naives Wunschdenken? Wenigstens an diesen Tagen im Haus der Berliner Festspiele ist die Streitkultur Realität geworden.
Gerd Brendel über Reflexe und Reflexionen im Berliner Haus der Kulturen der Welt. Am Abend erreichte uns die Nachricht, dass der Schauspieler, Regisseur und Intendant Wolfgang Engel mit 81 Jahren gestorben ist.
Eine Geschichte zu erzählen, ganz egal, ob der Text 2000 Jahre oder 2 Jahre alt ist, und einen Strang zu entdecken, der ganz gezielt ins Heute zielt, war für mich immer mit höchstem Vergnügen verbunden. Ich kann nur denken von heute aus.
Wolfgang Engels Karriere begann in der DDR. Dort gehörte er nicht zu den von der Staatsführung hofierten Regiestars, aber das Publikum liebte seine Inszenierungen. Ab den 1980er Jahren auch in ganz Deutschland. Besonders prägend war seine Zeit als Intendant des Schauspiels Leipzig, 1995 bis 2008. Wir wollen an Wolfgang Engel erinnern im Gespräch mit dem Theaterkritiker Peter Klaus. Guten Abend.
Einen guten Abend.
Welche Bedeutung hat Wolfgang Engel für die Theaterszene der DDR? Also nicht hofiert von der Staatsführung, aber dennoch oder eben gerade deshalb einer der Besten?
Einer der Besten für mich absolut, neben Christoph Schroth auch einer der wichtigsten der 1980er Jahre. 3 Ausrufungszeichen.
Warum?
Weil er sich nie als Regisseur in den Vordergrund gespielt hat. Er hat stets den Stücken gedient, weil er Theater immer als kunstsinnige Form der Gesellschaftsbetrachtung verstanden hat. Er hat Schauspielerinnen und Schauspieler zu Höchstleistungen gebracht, deren Talente gefördert, am bekanntesten von denen heute sicherlich Ulrich Mattes von Wolfgang Engel 1988. Da war Ulrich Mattes noch kein Star.
Den hat er entdeckt, ja?
Den hat er nicht entdeckt, das wäre zu viel gesagt, aber er hat ihm eine der ersten ganz wichtigen großen Rollen gegeben in München 1988 als Orlando in Wie es euch gefällt. Und ganz wichtig bei Wolfgang Engel, er hat stets der Intelligenz gedient, dem Entwickeln von Gefühlen, der Menschlichkeit und dabei immer Bodenhaftung bewahrt. Er hat ja am Theater als Bühnenarbeiter in seiner Heimatstadt Schwerin angefangen, ist dann Schauspieler geworden, Regisseur, und das ohne abzuheben. Ob nun Dantons Tod von Büchner oder Warten auf Godot von Beckett, beides in den 1980er Jahren in Dresden. Er hat Theater stets genutzt, um auf die Gegenwart der DDR zu schauen, mit hintergründigen Inszenierungen, oft ganz leise, ausdrucksstarken Tableaus, immer sehr wirkungsvoll. Er war ein Meister, und das war in der DDR sehr wichtig, des Inszenierens zwischen den Bildern und Texten.
Und konnte er das nach der Wiedervereinigung, als dann junge Wilde wie Frank Castorf das Theater geprägt haben, konnte er seine Erfolge da fortsetzen?
Das konnte er etwa schon 1990 in Dresden mit Goethes Faust 1 und 2 oder 1994 in Wien mit Shakespeares Titus Andronicus oder 2010 mit einer Bühnenfassung von Uwe Tellkamps Roman Der Turm, das dann wieder in Dresden. Alles hochsensible Abende, die das Publikum sozusagen hat auf eine Reise geschickt haben, eine Reise zu sich selbst. Kluge Aufforderungen, nicht passiv durch die Zeit zu gehen, sondern sich mindestens gedanklich einzumischen. Und das alles in den Inszenierungen ohne Mätzchen, ohne Krach, Bumm, Zisch. Stets klang dabei eines durch: Wolfgang Engel war ein guter Mensch, der das Gute befördern wollte, der auch gezweifelt hat, aber letztlich auf menschliche Vernunft und die Fähigkeit zur Empathie gesetzt hat, um die Welt vielleicht ein kleines bisschen besser zu machen.
Ein guter Mensch, sagen Sie, sind ihm ja auch persönlich begegnet. Hat sich dieser Eindruck da bestätigt?
Vollkommen. Er war einer der uneitelsten Theaterleute, denen ich jemals begegnet bin. Natürlich wusste er, was er konnte, aber das hat er nicht ausgestellt. Der war nicht kokett, das war bei ihm eine ganz klare Haltung. Das hieß dann, dass er, anders als so viele Menschen vom Theater, nicht mit lustigen Anekdötchen um sich geworfen hat, um sich auszustellen, sondern vor allem dem Gegenüber Fragen gestellt hat. Er wollte wissen, wie das Gegenüber gesellschaftliche Entwicklungen einschätzt, was im Alltag wichtig ist. Mit ihm zu reden war wirklich eine große Freude, aber es war auch eine Herausforderung, denn er war im schönsten Sinn gebildet, wobei ihm die Herzensbildung das Wichtigste war. Und das, diese Herzensbildung, das hat so viele seiner Inszenierungen auch zu ganz besonderen gemacht.
Peter Klaus erinnerte an den großen Theatermacher Wolfgang Engel. Besten Dank.
Gerne.
Am morgigen 8. März, dem Internationalen Frauentag, erscheinen nicht alle Tageszeitungen, aber Florian Werner ist trotzdem fündig geworden.
Sag mir, wo die Blumen sind. Wer bei diesem Titel an einen Song von Pete Seeger oder dessen deutsche Vertonung von Marlene Dietrich denkt, liegt halmscharf daneben. Es handelt sich nämlich um den Titel einer Doppelausstellung von Anselm Kiefer, die gerade in Amsterdam eröffnet wurde. Allerdings ist der Titel auch für dessen Werk durchaus passend, wie Stefan Trinks in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erklärt. Denn Pflanzen waren und sind in Kiefers Kunst der bleiern melancholischen Natur Mordstillleben und endlosen Kreisläufe symbolträchtigen Werdens und Vergehens von jeher zentral. Außerdem ist im Steeleg-Museum tatsächlich auch ein Werk dieses Namens zu sehen. Eine Monumentalarbeit mit mehreren hundert Quadratmetern Bildfläche, bei deren Anblick sich der Rezensent umgehend in der hohen Kunst der Bildbeschreibung übt. In der oberen Zone schweben vor Goldgrund indisch anmutende Frauen, die aber keinesfalls ätherisch sinnfrei umherschweben, vielmehr handfest als himmlische Trümmerfrauen überdimensionierte Kippen mit vom Mörtel befreiten Wiederaufbauklinkern schleppen und zusammen mit anderen hellenistisch-indischen Wasserträgerinnen den ewigen Kreislauf allen Lebens verkörpern. Muss man vermutlich gesehen haben. Nein, möchte man sehen. Ebenso wie das Archive for the Unexplained, das weltweit größte Archiv für unerklärliche Phänomene, welches sich im schwedischen Norrköping befindet und das Alex Rühle für die Süddeutsche Zeitung besucht hat. So meandern im Untergrund dieser Siedlung 4,5 Regalkilometer mit 60.000 Büchern, schreibt er. Dazu Millionen Zeitungsartikel, Fotos, Filme, Poster. Es gibt eine Abteilung über Kryptozoologie, also Riesenkatzen, Schneemenschen, Riesenkraken, jahrgangsweise UFO-Zeitschriften, zigtausende Protokolle, in denen Menschen aus aller Herren Länder von unerklärlichen Geschehnissen am Himmel oder hier auf Erden erzählen. Das mag ungewöhnlich genug sein. Noch ungewöhnlicher ist, dass der Betreiber dieses Museums nicht etwa mit dem silbernen Aluhut oder dessen skandinavischem Pendant ausgezeichnet wurde, sondern unlängst den renommierten schwedischen Volkserzieherpreis bekommen hat. Auch wenn seine Sammlung, wie Rühle schreibt, die Patina einer vergangenen Epoche trägt. Man merkt dem Bestand an, dass die letzte große Blütezeit für parapsychologische Phänomene die 70er und 80er Jahre waren. Vielleicht hat sich danach in den Galaxien herumgesprochen, dass wir Menschen eher uninteressant sind. Zum Glück gibt es zwischen all den langweiligen Erdlingen doch hin und wieder eine faszinierende Persönlichkeit. Man denke an den Architekten Ricardo Scofidio, der gerade im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Er müsste für Außerirdische schon alleine deshalb interessant sein, weil sich sein bekanntestes Bauwerk hervorragend als UFO-Landebahn eignet. Gemeint ist der Highline Park in Manhattan, eine umgebaute Hochbahntrasse, wie Niklas Mark in der FAZ schreibt, die nahe dem Hudson River den Meatpacking District erschloss. Von 1932 an belieferten hier Güterzüge, Lagerhäuser und Fabriken. Doch zu Beginn der 80er Jahre verließ ein letzter Zug voller gefrorener Truthähne die Highline. Danach verfiel sie und wurde ein Drogenumschlagplatz. Aber im Jahr 2009 verwandelte das Büro von Scofidio die Industrieruine in einen öffentlichen Park. Einen grünen, autofreien Wanderweg, schwärmt Mark, mit Bäumen und Liegeflächen und Bänken, der mit seinen Präriegräsern, Wildblumen und Büschen an die Wildnis erinnert, die sich hier vor der Besiedlung Manhattans durch die Europäer ausbreitete. Sag mir, wo die Blumen sind? Nun, manchmal blühen sie ausgerechnet dort, wo man sie am allerwenigsten erwartet.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.